sagen, Gott ist nicht, wenn ich bei ist eher an sowas denke wie Tische und Stühle, die so in der Wohnung stehen oder die Gegenstände, in der Weise ist er nicht. Sagte, so könnte man mit guten Gründen sowohl sagen, Gott ist, wie Gott ist nicht. Aber es ist ja sinnvoll, dass wir, weil wir gemeinsam beten wollen, uns gemeinsam auf eine Sprache einigen. Und das ist auch einer der Hauptdienste des Amtes, des Leitungsamtes, eine solche gemeinsame Sprache vorzugeben, wo der Einzelne nicht einfach seiner Willkür und seinem Belieben folgt, sei es nun abstrakter oder emotionaler, sondern wo wir genau in diese Gemeinsamkeit hineingehen des Wortes.
Und die Sicherheit, die wir aus diesem Wort erhalten können, also dadurch, dass es auch jetzt über die Veränderungen in der Zeit hinaus gilt, Sie würden damit argumentieren zu sagen, weil in diesem Gespräch immer schon per Definition Gott mit enthalten ist.
So ist es. Ja. Also mir liegt dran, manche denken ja so, für Offenbarung oder Menschwerdung reicht es Gott und das Wort. Aber das reicht nicht, sondern er muss zugleich das Hören des Wortes sicherstellen. Und deswegen ist das ganze Geschehen ein Geschehen der Dreieinigkeit. Denn diese Person des Empfangens, des Entgegennehmens, das genau ist der Heilige Geist.
Ja.
Denn wo sollen wir mit unseren menschlichen Ohren ein göttliches Wort hören können, wenn wir nicht ein göttliches Ohr bekommen?
Ein erster Anrufer hat uns erreicht, Herr Barbian. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Splett. Ich habe eine Frage zu dem formelhaften Beten und Sprechen in der Kirche und auch im persönlichen Leben. Da ist doch die Gefahr, dass das ein abgegriffenes Sprechen wird. Was können Sie zu dieser Problematik sagen?
Die Gefahr besteht ja unbestreitbar, nicht, wenn man Formeln verwendet. Ich würde zweierlei darauf sagen wollen. Als erstes stellen wir doch auch fest, auch im persönlichen Umgang, dass auch wo wir keine Formeln haben, sich automatisch von selber Formeln herausbilden. Grußformeln, Umgang miteinander zwischen den Paaren, in den Familien. Und da stellt sich ja schon das Problem, werde ich da gedankenlos oder wie erreiche ich, dass diese Formeln lebendig bleiben? Dass ich sie eben nicht bloß benutze, sondern noch anderes wieder dazu nehme und sage, die Gefahr besteht, aber ich glaube nicht, dass sie vermeidbar ist als Gefahr. Das wäre so eine erste Antwort. Die zweite Linie scheint mir zu sein, dass hier ja auch ein Dienst nötig ist. Wenn wir in Gemeinschaft beten, kann eben nicht jeder auf seine Weise dort losbeten oder nur für kurze Zeiten. Die gibt es ja. Paulus spricht ja davon, von dem Zungenreden und dergleichen in der Gemeinde. Und das wird ja auch heute in Bewegungen wieder erfahren. Aber das kann nicht einen ganzen Gottesdienst gestalten, sondern das gehört in geschlossene Gruppen, wo das hineingehört. Ansonsten hat der Einzelne sich hier zurückzunehmen, weil wir gemeinsam zum Beispiel ein Glaubensbekenntnis sprechen, weil wir gemeinsam das Vaterunser sprechen. Und da sehe ich jetzt den Weg in zweierlei. Einmal, dass wir für uns selbst immer wieder versuchen, auch mit unserem Herzen und mit unserem persönlichen Sprechen die Dinge zu formulieren, dass wir dabei auch zweitens, dass wir diese gemeinsamen Texte für uns meditieren und immer wieder auffüllen, sodass das dann mitklingt und sie uns lebendig bleiben. Und das Dritte wäre nochmal auch diese Demut zu wissen, wir selber sind auch darauf angewiesen, dass wir solche Formeln haben. Man stellt das heute fest in Krankenhäusern zum Beispiel, dass die jüngeren Menschen, jetzt rede ich überhaupt von denen, die jetzt religiös sind oder christlich sind, dass die leider sehr wenig an solchen Gebetsschätzen haben. Die älteren Menschen haben das noch. Und wenn es einem dann entsprechend schlecht geht, und man nicht, da kann man sich nur dort hineinretten, in diese Formeln, die einen stützen und helfen. Und dann sind diese Menschen dort hilflos. Also deswegen würde ich sehr darauf drängen und darauf bestehen, dass die Kinder und die jungen Leute eine bestimmte Reihe von Gebeten lernen und auswendig lernen und können, weil das dann in diesen Situationen eine große Hilfe ist.
Vielen Dank.
Danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, einen schönen Abend
Danke
Ihnen.
Danke sehr.
Wiederhören. Wenn ich nochmal zurückkommen darf, Professor Splett, auf die Metapher. Wir sind ja doch gerade heutzutage auch herausgefordert, gerade auch als Christen, um uns um Redlichkeit zu bemühen. Das heißt, auch sowohl verstanden zu werden, als auch nachvollziehbar zu sein. Nun hatten Sie dieses Beispiel von Aristoteles gebracht, dass man dieses Auswerfen der Hitzeflammen durch die Sonne mit diesem Säen der Glut beschreiben könne und damit eine sehr genaue Benennung erreichen kann. Nun mag das ja vielleicht sein, dass wir jetzt in der Umgangssprache im Alltäglichen dann sozusagen wissen, was gemeint ist, aber das reicht ja für eine schlüssige Erkenntnis nicht hin. Genauso wie Ihr Beispiel von Else Lasker Schüler mit Ägypten stand in goldenen Mantelfalten und plötzlich war es da. Da ist ja sozusagen etwas da, aber nicht unbedingt das, nicht unbedingt das Ägypten, das wir im Atlas finden.
Ja, ja.
Was tun wir denn da jetzt?
Was macht man da? Also tatsächlich, gut, dass Sie da nochmal darauf zurückkommen, auf das Bild, dieses Bild Ägypten stand in goldenen Mantelfalten setzt tatsächlich ja, denke ich, oder? Beim Leser ja voraus, dass er selber irgendein Ägyptenbild hat, dass er so ein bisschen sich vorstellen kann, was sind jetzt so goldene Mantelfalten? Vielleicht war er also mal in einer Inszenierung von der Zauberflöte und hat den Sarastro so stehen sehen oder so Geschichten, nicht? Man muss also dann sowohl irgendwie ein Bild von Ägypten haben schon, wie von den Mantelfalten. Genau wie wenn jemand sagt, Achill ist ein Löwe, muss er wenigstens wissen, was ein Löwe ist, nicht? Also, dass da Vermittlung notwendig ist und Einführung und Erklärung, stimme ich ganz und gar zu. Und das ist sicher ein Problem, dass bestimmte Metaphern dann ihren Ansatz verlieren. Ich denke an so etwas, manche sagen, wir könnten heute nicht mehr von einem König reden, weil wir ja in Demokratien leben. Da frage ich mich, ob das so ganz stimmt, denn die Leute reden von einem Tankerkönig oder sie reden von einer Dollarprinzessin oder so. Sind das nicht, Ziggy Jung würde vielleicht sagen, Archetypen, so Grundmuster, die sich immer wieder melden und doch noch besetzt werden? Manche regen sich auf über die Bilder von den Schafen und der Herde zum Beispiel, die Jesus verwendet und das Johannesevangelium. Da sind sicher in unserer Gesellschaft zunehmend dann mehr Schritte nötig. Das ist eine gewisse Belastung. Aber, und vielleicht muss man auch manche Bilder fallen lassen. Andererseits wäre ich doch vorsichtig. Ich entsinne mich zum Beispiel, dass man so im Ruhrgebiet mal versucht hat, nach dem Krieg irgendwo die Kerzen durch Grubenlampen zu ersetzen, um so den Kumpels entgegenzukommen. Und da haben die sich sehr beschwert, haben gesagt, diese Grubenlampen haben wir schon den ganzen Tag, hier wollen wir Kerzen haben. Also Sie merken, wie vermischt das ist. Ich muss also einerseits will der Mensch schon in einen Sonderraum hinein, eine Sondersprache und Sonderbilder, man nennt das dann das Sakrale im Unterschied zum Profanen. Andererseits muss es eben auch vermittelt werden und da bedarf es guten Willen, Gespür und auch Geschick auf beiden Seiten, um da so da durchzusteuern. Das räume ich ein, es ist nicht einfach.
Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen was zurechtlegen würde, viele beklagen die Sprachlosigkeit. Auch Sie haben gesagt, wir müssen auf Sprache achten. Gerade zum Ende Ihres Referates haben Sie gesagt. Wenn man Sie so hört, dann drängt sich einem der Verdacht auf, dass dahinter weniger ein Defizit an Kreativität fehlt, sondern ein Mangel an einer recht verstandenen Form von Passivität. Also sowohl eine verschütt gegangene Fähigkeit des Hörens, ebenso wie eine verschütt gegangene Fähigkeit des Antwortens. Sind Sie da überinterpretiert oder?
Nein, ich meine, dass das so sei. Das ist, glaube ich, schon unsere Gefahr, weil wie ja uns die Kulturbeobachter und Kritiker ja sagen, aber wir merken das ja auch selber, dass wir sowohl in einer Bilderflut ertrinken, wie auch in einer Lärmflut von Worten und Melodien, sodass man ja sieht, dass dann immer wieder so einzelne Künstler ja gerade das verweigern und machen dann so Stücke wie der John Cage, wo dann eben nochmal eine Note tropft und dann nach langer Zeit erst wieder die nächste, was man ja nur verstehen kann aus einer solchen Welt des allgemeinen Lärmens und Geredes. Und daher so diese Notwendigkeit des Stillewerdens, und das ist das, was ja auch die Meister der Meditation den Menschen sagen, sicher ist, haben wir in unserer Gehetztheit als allererstes nötig, still zu werden, damit wir überhaupt anfangen können, wieder zu hören.
Und was tun wir Christen jetzt, wenn wir in einer solchen Welt leben und in einer Welt, in der wir einfach von unserer Herkunft her die verschiedensten Sprachkulturen sprechen? Das heißt, wir haben vielleicht dieselbe Muttersprache, aber wir sind in völlig unterschiedlichen Sprachkulturen aufgewachsen und versuchen nun, uns gegenseitig unsere Erfahrungen mitzuteilen. Wie schützen wir uns vor Kollisionen, auch vor Bedeutungskollisionen und vor Missverständnissen, die vielleicht vermeidbar sind?
Ich dächte vor allem, also so technischen oder konkreten Ratschlägen, die ja auch nötig sind, wäre sicher das Erste, diese Achtsamkeit auf die eigenen Defizite, dass wir uns klar machen, dass es uns nicht immer gelingt, richtig zu hören und richtig zu verstehen, weil wir ganz offen gesagt zu wenig liebevoll sind und zu wenig offen dafür. Es fällt uns leichter zu reden als zu hören. Das ist sicher eine Beobachtung, ich habe das neulich wieder so im Zug mitbekommen, wo da so zwei Leute saßen, die sich die ganze Zeit unterhielten. Die unterhielten sich aber so, dass man falsch gesagt, waren es eigentlich zwei Monologe. Das waren aber keine Monologe, weil ja keiner bloß für sich redete, sondern an den anderen hin. Aber es war doch so, dass der eine redete und wenn der dann irgendwann Luft holte, dann fing der andere an und redete an seiner Stelle, holte der Luft, fing der andere wieder an, aber fing wieder dort an, wo er aufgehört hatte. Also es war tatsächlich so ein zugleich von belustigend und erschreckend für mich. Und so in abgeschwächter Form begegnet das, finde ich, öfter. Also dass die Leute aufeinander einreden und aneinander vorbeireden und zu wenig wirklich auf den anderen achten und hören. Und dass man das erstmal bei sich entdeckt und von dort her achtsamer wird. Dann sind die späteren Regeln und was man da probieren kann, zweitrangig. Ich weiß noch, als wir zum Beispiel so das philosophische Disputieren gelernt haben, damals in den Vorlesungen, da kam es dann darauf an, dass man erstmal den Satz des anderen genau wiederholte. Und das fällt mir öfter ein, wenn man heute so Talkshows oder Diskussionen sieht, wie die Leute da im Nu aneinander vorbeireden, sich missverstehen, eigentlich gar nicht zuhören. Man merkt es im Auge des anderen, der überlegt schon nur die Antwort, während der andere noch redet, weil er meint zu wissen, was der andere sagt. Während wir damals gelernt haben, erstmal das wirklich zu wiederholen, Wort für Wort möglichst, so einen Beweisgang, um dann dazu Stellung zu nehmen, sagen, jetzt nehme ich's, jetzt gucke ich es mal an, also den Teil kann ich zustimmen, hier habe ich meine Probleme.
Also es ist die Aufmerksamkeit.
Das glaube ich, dass das Wichtigste wäre. Das hat ja, also Celan bei seiner Büchnerpreisrede hat ja von zitiert von Malebranche diesen Satz, dass Aufmerksamkeit das Gebet der Seele sei. Er hat das über Benjamin zitiert, weil er es dort irgendwo in einem Aufsatz gefunden hat. Aber dieser Gedanke der Aufmerksamkeit, der auch für Simone Weil so wichtig ist, dass sie sagt, Aufmerksamkeit ist an sich der Punkt. Wir merken es ja, wenn wir sagen Aufmerksamkeiten, wenn wir den Plural benutzen, das ist eine andere Form für Liebeszuwendung.
Danke Ihnen sehr für diesen Abend, Professor Splett, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, für diese Gedanken, die Sie uns gegeben haben und die Anregungen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, wenn Sie sich in diese Gedanken noch einmal genauer vertiefen möchten, dann können Sie sich wie immer gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Unter der 0700 7525 7520 erreichen Sie ihn wochentags, vormittags und nachmittags wieder. Wenn Sie sich für die Bücher von Professor Jörg Splett interessieren, dann finden Sie dazu auch Hinweise auf unserer Homepage im Infofeld zur Sendung. Dort ist auch der Hinweis auf einen Aufsatz, den Jörg Splett vor einigen Jahren geschrieben hat. Genauer im Jahre 1999 ist er in der Zeitschrift Communio erschienen mit Gedanken zu diesem Thema. Auch diesen Hinweis finden Sie dann natürlich auf unserer Homepage. Ihnen weiterhin viel Freude beim Programm von Radio Horeb. Einen gesegneten Abend. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.